Mir obliegt jetzt, das zweite Hauptthema zu machen. Das zweite Hauptthema, das ist noch so ein bisschen in der Mache, muss man ehrlicherweise sagen. Deshalb ist es noch nicht in schriftlicher Form erschienen. Inspiriert wurde ich zu dem Ganzen von einer chirurgischen Oberärztin unseres Hauses, die auf mich zukam.
Und hallo so, Julia.
Viele Grüße. Die zu mir gesagt hat, es ist ja alles total cool, was ihr zu Covid macht und was ihr zu ARDS-Therapie macht und was ihr da alles aufschreibt. Aber ich bin Chirurgin und ich habe eigentlich gar keinen Plan, wovon ihr da so redet und was ich da machen soll. Dann bin ich in mich gegangen und habe so ein bisschen 4 Wochen hin und her überlegt, ob man das eigentlich machen muss, in so einem Foam-Podcast einfach mal über Basics von Beatmung zu sprechen. Also wirklich mit Basics meine ich wirklich absolute Basics. Naja, und dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht ist das gar nicht so blöd, wirklich mal beim Urschleim so anzufangen. Mhm. Und das habe ich jetzt mal versucht. Es kann sein, dass es für den einen oder anderen wirklich zu basic ist oder es ist gut möglich, dann tut es mir persönlich leid, aber wir wollen ja auch andere Leute abholen und deshalb machen wir es jetzt einfach mal. Ja, Beatmung. Was ist eigentlich wichtig? Was würdest du sagen, ist bei Beatmung wichtig, Torben? Wenn du jetzt einfach so aus dem Stegreif...
Luft in den Patienten.
Luft in den Patienten, das ist ein gutes Stichwort. Genau. Also es ist einfach so, für uns als Anästhesisten oder als Assistenzärztin der Anästhesie, für uns ist Beatmung ein alltäglicher Prozess. Für alle anderen Mediziner ist Beatmung so ein ominöses Wesen, muss man ehrlicherweise sagen. Es sei denn, also man hat eigentlich maximal Kontakt in einem halben Jahr seiner Intensivrotation oder vielleicht, wenn man Notarzt fährt, dann hat man rudimentär da mal so ein bisschen was mitgenommen, aber es fahren ja auch Chirurgen Notarzt oder Pathologen, habe ich gehört, oder was weiß ich, wie, also die haben von Beatmung sicherlich jetzt nicht so die vielen Kontaktstellen, außer dieses Tun und Piepen im OP-Saal zum Beispiel von der anderen Seite der Blut-Hirn-Schranke.
Ja.
Wir diskutieren außerdem zurzeit über fast kein Thema so viel wie über Beatmung. Selbst NTV und die FAZ fühlen sich berufen oder die Bild-Zeitung fühlt sich berufen, Dialysemaschinen als Beatmungsgeräte zu verkaufen. Ich weiß nicht, wer diese Schlagzeile gesehen hat. Wir wollen aber jetzt nicht über ARDS und Covid-19-Therapie reden, sondern wir wollen einfach über die absoluten Basics reden. Und da fangen wir damit an, was ist denn eigentlich überhaupt Beatmung? Normalerweise ist es so, dass ihr, wenn ihr uns jetzt zuhört, 15, normalerweise 12 bis 15 Mal einen Unterdruck in eurem Brustkorb aufbaut, also in eurem Thorax. Und dabei entsteht ein Druckgefälle zwischen der Umgebungsluft und euren Lungen. Mhm. Und über diesem Druckgefälle wird sozusagen passiv Luft in die Lunge eingesaugt und von dort in die Alveolen, wo der Gasaustausch stattfindet. Das ist normale physiologische Atmung. Tja, jetzt ist das Problem Beatmung. Eine Beatmungsmaschine kann ja nicht dafür sorgen, dass sich der Brustkorb ausdehnt und ein Unterdruck entsteht. Mhm. Also müssen wir das irgendwie austricksen. Das heißt, Beatmung sorgt dafür, also das Beatmungsgerät sorgt dafür, dass mit einem Torben guckt gerade bei Facebook ein, wie jemand ein Haus im Dschungel gebaut hat in so einem Loch. Das habe ich gestern Abend schon im Dienst geguckt, das Video, Torben. Das ist sehr schön. Das ist ein schöner Pool am Ende, der rauskommt. So, auf jeden Fall, also Beatmung sorgt dafür, dass das Beatmungsgerät mit einem Überdruck Luft in die Lunge pumpt. Und das ist klar, das ist also völlig unphysiologisch, das ist das krasse Gegenteil.
Ich habe Johannes nebenbei zugehört und man kann es physiologisch machen mit einer eisernen Lunge, die, falls euer Krankenhaus noch eine rumstehen hat.
Ja, das kann man machen. Ansonsten kann man ins Medizinhistorische Museum gehen und vielleicht die eine oder andere abstauben. Aber die unphysiologisch, also das Trägergerät oder das Marquet-Gerät oder wie sie alle heißen, der Weimann, machen es alle unphysiologisch. Ja? Mhm. Die pumpen mit einem Überdruck einfach stumpf Luft in eure Lungen. Und das ist für die Lungen natürlich, wenn man sich das jetzt wirklich überlegt, nicht so richtig geil. Aber wofür braucht man denn jetzt eigentlich Beatmung, wenn wir sagen, das ist eigentlich gar nicht gut? Naja, alle Patienten, die wir beatmen müssen, mechanisch, haben ja im Prinzip ein Organversagen, sprich ein Lungenversagen. Die haben irgendwie ein Problem mit ihrer Sauerstoffsättigung. Das kann verschiedene Ursachen haben. was machen wir normalerweise, wenn wir, wenn der Patient nicht genug Sauerstoffsättigung hat, also die Sättigung zum Beispiel unter 88% ist, Torben?
Wir setzen eine Sauerstoffmaske auf.
Genau, oder Sauerstoffbrille und gucken mal, ob wir da mit bis maximal 15 Liter über die Maske, nicht über die Brille, ob wir da genug Luft reinbekommen und die Sauerstoffsättigung heben können und vielleicht auch die Atemfrequenz ein bisschen reduzieren können, weil er damit auskommt. Sollte das nicht mehr reichen, braucht der Patient in irgendeiner Form eine Beatmung. Erstmal muss man unterscheiden zwischen zwei Störungen, die es geben kann im Rahmen der physiologischen Atmung, die jeweils eine maschinelle Beatmung erforderlich machen. Das eine ist die Oxygenierungsstörung. Mhm. Das heißt, das Blut wird nicht mit genügend Sauerstoff angereichert. Das kann zum Beispiel beim Lungenödem der Fall sein oder bei einer Pneumonie. Also da ist irgendwie die, zum Beispiel die Diffusionsschranke zwischen Alveole und Bronchus zu lang. Oder es ist Flüssigkeit in der Lunge, die das verlängert. Also es kommt einfach nicht die Luft aus der Umgebung ins Blut. Das ist die Oxygenierungsstörung. Die zweite Möglichkeit ist eine Ventilationsstörung. Das heißt, es ist ein Versagen der Atempumpe. Und damit steigt dann CO2 an, weil dein CO2 nicht los wirst sozusagen aus dem Blut und dadurch fällt sekundär dann auch das PO2, also der Sauerstoffpartialdruck im Blut ab. Das gibt es häufiger bei COPD oder bei einem Status Asthmaticus. Meistens gibt es auch Mischformen zwischen beiden, das eine führt zum anderen in der Folge, aber so kann man es erstmal, um es einfach zu halten, unterteilen. Dann gibt es Indikationen für Beatmung. Wir haben gesagt, klar, wenn das mit der Sauerstoffmaske nicht reicht, aber es gibt auch so ein paar andere Kriterien. Torben hat es vorhin schon mal im Prinzip indirekt angesprochen, als er oder sogar direkt, als du über Rauchgas Intoxikationen und Inhalationstraumata gesprochen hast. Eine maschinelle Beatmung braucht man, wenn die Atemfrequenz größer als 30 pro Minute ist. Und es sich auch nicht stabilisiert. Also irgendwann erschöpft sich halt die Atemfrequenz, die Atemmuskulatur und der Patient wird allein schon Ateminsuffizienz, weil er die ganze Zeit so schnell atmet.
Genau. Also man muss halt bedenken, dass der bei einer 30er Atemfrequenz eine unglaubliche Totraumventilation hat.
Genau.
Das heißt, die Lungenabschnitte, die nicht am Gasaustausch teilnehmen werden, die Luft muss er ja trotzdem bewegen.
Genau.
Und das heißt, er verbrennt seine Kraft.
Genau. Und das ist, also man kennt ja, also viele Leute kennen ja zum Beispiel die COPD-Patienten Gold 4. Die sind ja so super dünn. Ja. Die haben einen unglaublichen Grundumsatz, weil die so viel Kraft brauchen, um ihre Lungen noch mit Sauerstoff zu füllen.
Die Pink Puffer.
Ja, es gibt auch noch den Blue Bloater, aber der sieht anders aus. Egal, wir wollten nur ein bisschen klug scheißen. So,
ich bin auch nicht sicher, ob diese Modelle wirklich, also ich meine, sie stimmen in der Realität erstaunlich häufig, aber ob die wirklich so haltbar sind.
Ja, weiß ich auch nicht. Studie 1308. gut, das ist das erste Kriterium, also Atemfrequenz größer 30. Dann ein arterieller Sauerstoffdruck von unter 60 mm Quecksilbersäule ohne Stabilisierung unter Sauerstoffinsufflation. Auch klar, ne? Also eine persistierende Hypoxie im Prinzip. Dritter Punkt, CO2 arteriell größer 50 bis 60 mm Quecksilbersäule. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ein COPD-Patient, der hat vielleicht auch so ein Wohlfühl-CO2 von 58. Ja. Da würde ich das nicht so absolut sehen. Aber beim normalen Menschen ist ein CO2 von 60 schon komisch. Da würden wir, so wie hier sitzen, wahrscheinlich noch ordentlich was merken von.
Also ein ganz gutes Kriterium, was ich immer mache, ist, ich gucke mir die BGA an und wenn der Patient bei einem 60er CO2 nicht sauer ist, dann ist er in den meisten Fällen
daran adaptiert
und hat das metabolisch kompensiert.
Genau. Da kann man sich dann ja auch noch das Bicarbonat, man alles machen kann. So, aber im Endeffekt ist es so, dass CO2, dann, wenn das auch noch weiter steigt, das ist für COPD-Patienten vielleicht jetzt wichtig, dann ist da auch unter NIF-Therapie zum Beispiel, dann ist der Patient da der Punkt, wo man den intubieren sollte und eine mechanische Ventilation machen sollte. Dann natürlich vierter Punkt, das Koma und damit keine Schutzreflexe. Fünfter Punkt, Apnoe. Ich denke, diese beiden Punkte sind logisch.
Genau. Das Koma ist bei einer Hyperkapnie so eine relative Kontraindikation, weil man im Rahmen einer Hyperkapnie zumindest versuchen kann, ob es unter der NIF besser wird.
Jetzt hat Torben mir schon den nächsten Punkt weggenommen. Das kommt im nächsten Absatz, aber gut. Natürlich sind das alles Orientierungshilfen, das heißt, es ist nicht in Stein gemeißelt. Man muss sich immer den Patienten komplett angucken. Man muss gucken, wird das denn vielleicht eine halbe Stunde besser oder weil eine Intubation und eine Narkose damit einhergehend ist ja meistens beim Intensivpatienten nicht etwas, was innerhalb der nächsten 3 Tage behoben ist, sondern was meistens einen etwas längeren Verlauf zu einem längeren Verlauf führt. Gut, im Endeffekt ist es jetzt so, wir haben die Indikation gestellt und was machen wir jetzt? Naja, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Der Patient braucht also eine Beatmung. Jetzt können wir das nicht invasiv und invasiv machen. Invasiv wird mit IMV abgekürzt für invasive mechanische Ventilation oder maschinelle Ventilation. NIF für nicht invasive Ventilation. Wir fangen erstmal mit der NIF an. Es gibt, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, jeder Patient hat die Chance einer NIF verdient. Mhm. Das sehe ich auch nach wie vor so. Es gibt so auch Empfehlungen dazu, es gibt eine Leitlinie dazu, es gibt exzellente Forum-Artikel dazu. Von das Foam, von Foamina, von uns gibt es ein Kochrezept dazu, wo man sich das anhören kann, wie das alles funktioniert. Aber da gibt es also evidenzbasierte Empfehlungen für NIF-Therapie. Dazu gehört das Lungenödem, das Kardiale oder die Hyperkapnie bei COPD, für die es eben eine klare Empfehlung ist. Außerdem kann man die NIF als Bridging sozusagen nutzen, wenn man erstmal gucken will, soll der Patient eigentlich noch einen Tubus haben oder gibt es eine Patientenverfügung, in der es eigentlich abgelehnt wird. Dann kann man mit NIF sich Zeit verschaffen, bis man erstmal geschaut hat, wie soll es denn nun sein?
Wenn euer Krankenhaus die Strukturen das zulässt, kann man sogar über palliative NIF-Therapie im Rahmen von einem Krebsleiden nachdenken, um den Patienten zumindest wieder zu stabilisieren und dann so ihm Intensivtherapie zu ersparen. Beziehungsweise.
Ja, das ist aber wirklich dünnes Eis, also finde ich schwierig.
Ja, kann man.
Aber mit ein bisschen Vorstellungskraft kann man das machen.
Ja.
Es gibt einige Kontraindikationen, wo man es NIF auf gar keinen Fall machen kann. Das sind fehlende Schutzreflexe, außer wie Tom vorhin gesagt hat, bei Hyperkapnie, bei COPD. Da kann man versuchen, ob es mit NIF besser wird, bevor man die Patienten intubiert. Apnoe, Verletzungen im Gesichtsbereich, also starke Blutungen, anatomische Deformationen, die es einfach nicht möglich machen und eine obere gastrointestinale Blutung oder ein Ileus, einfach aufgrund der hohen Aspirationsgefahr. Es gibt noch andere relative Kontraindikationen, die kann man in den Leitlinien jetzt nachlesen, wenn es einen interessiert, aber diese 4 Punkte, das sind die, wo absolut keine NIF geht. Wenn das dann alles mit der NIF nicht so richtig funktioniert oder eben Kontraindikationen bestehen, dann wird der Patient invasiv beatmet und dafür intubiert. Was braucht man für Intubation?
Tubus?
Das, ja. Und Narkose.
Ah, das habe ich schon mal gemacht, ja. Ja.
Okay. Wir empfehlen, wenn ihr nicht erfahren seid, den Atemweg mit dem Videolaryngoskop zu sichern. Das haben wir auch häufig heute schon mehrfach erwähnt. Und das ist auch wirklich gerade auf der Intensivstation zu empfehlen. Optimal ist es natürlich, wenn ihr zum Beispiel als Internist eure ersten Spät- oder Nachtdienste macht und ihr seid da alleine und ihr müsst einen Patienten intubieren, holt euch Expertenhilfe in Anführungsstrichen dazu. Das wäre bei uns zum Beispiel der Narkosearzt eures Vertrauens, also Torben zum Beispiel, der dann kommt und sagt, ja, also, dann machen wir das jetzt mal.
Gut, bei uns müsste man halt auch nur ein Arztzimmer weitergehen.
Genau, das ist in anderen Krankenhäusern ein bisschen aufwendiger und mit viel Telefoniererei verboten. Da gibt es manchmal auch Grabenkämpfe zwischen den Abteilungen, aber handelt da bitte im Interesse des Patienten. Und wenn ihr euch nicht sicher fühlt, holt euch vor einen dazu, der euch wenigstens als Backup zur Verfügung steht. Ja. Ihr könnt das ja trotzdem selber machen, so handhaben wir das eigentlich auch, aber wir stehen dann daneben und
ich nicke ganz eifrig.
Genau, und achso, ja, jetzt gerade. Oder während der Intubation.
Nein, ja, jetzt gerade.
Also, während der Intubation. Oh, das sieht gut aus, ja. So, ja. Genau. Und dann wirklich, Vorbereitung ist alles, habt einen guten Plan, besprecht vorher im Team, wer was macht, überlegt euch sinnvoll, was ihr für Medikamente braucht, checkt, ob das alles aufgezogen ist, ob ihr auch ein alternatives Airway-Device da habt, also nicht nur das Videolaryngoskop, sondern vielleicht auch eine Larynxmaske oder ein Larynx-Tubus, je nachdem, was bei euch in der Klinik oder im Rettungsdienstbereich vorgehalten wird. Es gibt dazu von den Kollegen von Nerdfallmedizin eine super coole RSI-Schablone, die ist auch verlinkt in den Shownotes. Einfach, ja, ich habe mal versucht, das einzuführen bei uns auf der Intensivstation, bin auf sehr viel Widerstand gestoßen. Es ist im Prinzip einfach ein Sicherheitsding. Ja, da ist, steht alles drauf, was man irgendwie braucht. Natürlich kann man so argumentieren, dass man das alles sowieso weiß, wenn man das regelmäßig macht, aber auch da passieren selbst erfahrenen Leuten Fehler, dass irgendwie die Absaugung fehlt oder doch die Relaxanz nicht aufgezogen ist, weil man gedacht hat, das macht irgendwer anders und dann steht man bloß dumm da. Ne? Gut, der Patient ist jetzt intubiert, das habt ihr hinbekommen. Wir wollen ja nicht über Intubation im Allgemeinen machen, aber dann ist wirklich wichtig, baut noch eine Kapnometrie an, checkt, ob der Tubus wirklich, ob CO2 zurückkommt, und zwar in ordentlicher, adäquater Dosis, dass der Tubus wirklich in der Trachea liegt. Und das zweite sichere Intubationszeichen ist die Intubation unter Sicht. Also ihr habt wirklich gesehen, wie der Tubus zwischen den Stimmbändern verschwunden ist. Alles andere hat da, was sichere Intubationszeichen und Kriterien angeht, überhaupt nichts mehr verloren. Vor allen Dingen nicht das Stethoskop. Das dient nur noch dazu, ob die Lunge beidseits belüftet ist und damit der Tubus nicht zu tief liegt. Das wird auch gerne übrigens im mündlichen Staatsexamen gefragt. Ne? Also sichere Intubationszeichen. Unser Chef fragt es auch sehr gerne.
Ja, ich denke, das ist auch, wenn man sich in Anästhesie prüfen lässt im mündlichen Staatsexamen, das
Basic.
Das sollte man wirklich wissen.
Also wenn man das gefragt wird oder Reanimation, dann sollte man das drauf haben, weil sonst wird die Luft echt dünn. Also ja, gut. Ja, also Patient intubiert, Tubuslage verifiziert. Und jetzt müssen wir ja irgendwas tun, damit auch Luft mit dieser ominösen Maschine in den Patienten geht. Man könnte natürlich sich jetzt auch daneben stellen und warten, bis die nächste Schicht kommt und im Beatmungsbeutel das Ganze machen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Also muss ein Beatmungsgerät angestellt werden. Was kann man denn da anstellen? Erstmal muss man den richtigen Modus für sich überlegen. Das gilt sowohl für den RTW als auch für die Intensivstation. Man kann grob unterteilen in volumenkontrollierte Beatmungsmodi und druckkontrollierte Beatmungsmodi. Volumenkontrollierte Beatmung heißt einfach, was heißt das?
Ich stelle ein Volumen ein und mit diesem Volumen, sagen wir 500 Milliliter, macht das Beatmungsgerät ein Blasebalg mit 500 Milliliter voll und drückt es in den Patienten.
Genau.
Relativ rücksichtslos.
Genau.
Je nach Beatmungsgerät relativ rücksichtslos. Aber man ist zumindest auch sicher, dass diese Luft da ankommt.
Genau. Das ist das Schöne an der volumenkontrollierten Beatmung. Es kommt die Luft eigentlich immer an. Meistens stellt man auch eine obere Grenze ein, bis der
Druckgrenze,
bis zu der das Gerät pumpt. Darüber bricht es sozusagen die Beatmung ab, beziehungsweise bläst die Luft einfach nach außen ab über ein Ventil. Ich verwende diese Beatmungsform nur wie ich im Notfall bei Reanimation. Du wahrscheinlich auch, oder? Hast du noch irgendeinen anderen Grund?
Also im Notfall, aber ich benutze sie auch sehr, sehr großzügig im RTW.
Ja, das stimmt, ja.
Und auch, ich sage jetzt mal, in Notfallsituationen, OP, Intensivstationen, wenn ich mir um ein Problem keine Gedanken mehr machen möchte, schalte ich den auf volumenkontrollierte Beatmung, dann habe ich ein Problem weniger.
Genau.
Bei der druckkontrollierten Beatmung ist immer so, dass das Atemzeitvolumen dann doch stark nach oben oder unten abweichen kann. Bei einer Narkoseeinleitung eher nach oben.
Und es dir genau, aber zwangsläufig halt nicht auffällt.
Genau.
Ne? Genau, aber im Prinzip, also Notfallsituation, Volumen kontrolliert. Für alles andere, druckkontrollierte Beatmung.
Wobei man einschränkend sagen muss, jetzt wird es philosophisch und das ist nicht mehr Basics, aber das ist eine sehr deutsche Herangehensweise.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Die Amerikaner sehen das ganz anders, aber die, excuse me to my American friends, but you're not the target group of this podcast.
ja.
Also wir in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz fahren dann vor allen Dingen druckkontrollierte Beatmung. Das heißt je nach Hersteller an euren Beatmungsgerät ein bisschen anders, zum Beispiel BPAP oder B-Level. Da gibt es auch noch zig andere Bezeichnungen, aber das sind alles druckkontrollierte Beatmungsformen, die ich jetzt hier auch nicht näher erklären möchte. Das führt dann auch schon wieder für die Basics zu weit. Das machen wir vielleicht wann anders nochmal. Gut, ihr habt euch jetzt für den Beatmungsmodus entschieden. Und was jetzt? Ihr müsst den Patienten seinen Sauerstoffbedarf pro Minute zukommen lassen. Mhm. Das heißt, er braucht ein adäquates Atemminutenvolumen. Das Atemminutenvolumen setzt sich zusammen aus dem Atemzugvolumen mal der Atemfrequenz. Und im Prinzip ist es wichtig, dass man, gerade wenn es eine länger andauernde Beatmung ist, dass das eine lungenprotektive Beatmung ist, weil wir ja Scherkräfte auf die Lunge und Barotraumata, also Drucktraumata durch zu hohe Beatmungsdrücke vermeiden wollen. Da haben sich jetzt schlaue Menschen überlegt und Versuche gemacht und ganz viele Studien publiziert und dabei ist rausgekommen, dass eine lungenprotektive Beatmung besteht aus 5 bis 6 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht pro Atemzug. Ideales Körpergewicht ist ganz wichtig, weil wenn wir viel zu McDonald's gehen und bei Lieferando bestellen, wie wir das vorhin gemacht haben, dann werden wir alle richtig fett, aber unsere Lunge wächst nicht mit. Das heißt, mein ideales Körpergewicht sind 82 Kilo. Der Einfachheit halber rechnen wir mit 80 Kilo und 6 Milliliter. Das heißt, mein Atemzugvolumen beträgt ungefähr 400 bis 480 Milliliter pro Atemzug. Bei einer Atemfrequenz von 12 mit 400 gerechnet, kommen wir bei 4,8 Liter pro Minute Atemminutenvolumen raus. Das geht bei Volumen kontrolliert ganz einfach. Man stellt genau diese Milliliter als Atemzugvolumen ein, stellt noch Beatmungsdruckobergrenze ein, zum Beispiel 30 Millibar, was schon relativ sportlich ist, muss man sagen, ja. Und fertig ist der Lack. Ja, das Gerät pumpt jetzt stumpf 12 Mal pro Minute diese 400 oder 480 Milliliter irgendwas dazwischen eingestellt in diesem Patienten. Druckkontrolliert ist das jetzt ein bisschen schwieriger. Da kann man ja kein Volumen einstellen. Da muss man sich mit irgendeinem Druck erst, da stellt man den Beatmungsdruck ein, zum Beispiel 15 Millibar und guckt, wie viel Atemzugvolumen am Ende dabei rauskommt. Das hängt davon ab, was hat denn der Patient für ein Problem? Ist der schön weich, wie man sagt in der Sprache, lässt sich sehr gut beatmen, ist er tief genug zum Beispiel in Narkose oder ist es dann reichen vielleicht diese 15 Millibar oder ist es eben nicht so und er hat auch ordentlich Masse, weil er viel bei Lieferando bestellt hat, dann ich habe übrigens keinen Vertrag mit Lieferando, viel bei McDonald's gegessen hat zum Beispiel, dann reicht das vielleicht nicht, da muss man den Beatmungsdruck hochstellen, weil man diese 400 Milliliter nicht erreicht. Also das ist, da muss man sich dann so ein bisschen einpegeln. Aber gut. Wenn wir die 450 haben, dann kann man das da so lassen, dann hat man den Beatmungsdruck gefunden, mit dem man das erreicht. Das haben wir gemacht, da müssen wir noch die Atemfrequenz einstellen. Haben wir vorhin schon mal gesagt, 12 bis 14 Atemzüge, 12 bis 15 Atemzüge pro Minute ist beim Erwachsenen normal. Physiologisch für eine Hyperventilation gibt es dann spezielle Indikationen, manchmal zum Beispiel eine respiratorische Azidose, die wir erstmal abatmen wollen. Dazu wollen wir in diesem Podcast aber noch gar nicht so viel erzählen. Und dann gibt es noch den Piep. Alle reden über den Piep. Was ist der Piep, Torben?
Der positive endexpiratorische Druck.
Ja. Der Mann ist einfach gut, der kennt die Basics. Also, ist der Druck, der am Ende der maschinellen Ausatmung in der Lunge bleibt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Piep von 5 Millibar einstellen, dann verbleiben diese 5 Millibar bei der Ausatmung in der Lunge und die Alveolen bleiben im Prinzip mit diesen 5 Millibar gebläht. Wir empfehlen zum Beispiel bei Intensivpatienten mindestens 8 Millibar einzustellen. Sonst kriegt unsere Oberärztin meistens einen Föhn, wenn wir das nicht machen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wenn die Patienten fulminantes ARDS haben, nicht Covid, sondern ein richtiges ARDS, dann braucht man sogar meistens noch deutlich höhere Piepwerte. Da gibt es tolle Tabellen vom ARDS-Network, wonach man das dann einstellen kann. Die sind auch verlinkt in dem Artikel, der noch gar nicht im Internet ist, aber das kommt da alles rein. Und dann habt ihr erstmal die Beatmung fast perfekt eingestellt. Fehlt noch irgendwas, Torben?
Sauerstoff.
Sauerstoff, genau. Sauerstoff braucht der Mensch zum Leben. Genau. Und was kann man am Beatmungsgerät einstellen? Das kann man sogar bei volumenkontrollierter und druckkontrollierter Beatmung einstellen. Den FiO2, logisch. Also die inspiratorische Sauerstoffkonzentration. Womit fängst du im Notfall an, Torben?
Im Notfall mit 100%.
Genau. Also FiO2 1,0 entspricht 100% Sauerstoff. Ist der akute Notfall aber vorbei, dann sollte man das FiO2 rasch reduzieren. Wir sagen da so, dass sich der arterielle O2-Bedarf irgendwo zwischen 70 und 90 mm Hg einstellt. Die Studienlage ist da ein bisschen different, da gibt es konservative und liberale Regime, aber irgendwo in diesem Bereich, eine SpO2 muss nicht zwingend mehr als 94% sein. Das ist für mich so der Mittelwert, den ich mir anstrebe. Also es muss nicht immer... Das ist immer so gern gesehen, ne? Ja, Johannes, du musst jetzt mal schnell kommen. Hier, die Sättigung, die ist nur 95. Da kriege ich schon wieder einen Föhn. Ne? Also, eine 95er Sättigung für einen intensivpflichtigen Patienten, der beatmet wird, ist nicht schlecht. Punkt.
Ja. Wollen wir es nochmal kurz zusammenfassen von den Beatmungseinstellungen? Ihr müsst ein Atemzugvolumen einstellen. Atemzugvolumen ist das, was der Patient pro Atemzug in die Lunge kriegt. Optimalerweise so 6 Milliliter pro Kilogramm Körperidealgewicht. Wenn ihr wirklich absolute Anfänger seid, macht ihr das erstmal über eine volumenkontrollierte Beatmung. Wenn ihr auf Dauer, wird in Deutschland häufig druckkontrolliert beatmet, wo ihr quasi einen Druck einstellt, dann müsst ihr gucken, wie viel über diesen Druck in den Patienten reingeht, also wie weich oder hart die Lunge ist. Dann die Atemfrequenz, zu Anfang erstmal 12 bis 15. Über alles andere kann man dann im Verlauf reden, da werden wir bestimmt auch nochmal was zu aufschreiben. Dann haben wir den Piep. Der Piep ist der Druck, der in der Lunge verbleibt, wenn der Patient ausgeatmet hat. Der hält vereinfacht gesagt die Alveolen offen und verhindert einen Kollaps von bestimmten Lungenabschnitten. Den Piep fangen wir irgendwo zwischen 5 und 8 an, je nach Regime des Hauses. Zum Piep gibt es leider weniger Evidenz, als man gerne hätte, aber beim kritischen Patienten sollten wir auf jeden Fall einen reindrehen.
Genau.
Und dann noch den FiO2, da fangen wir mit 100% an beim Notfallpatienten und arbeiten uns dann langsam runter, also dekrementierend.
Ja, schönes Wort.
Ja. Ein ich kann auch schlaue Sachen sagen. Schlaue Sachen.
Ja, also Beatmung ist eigentlich gar nicht schwer. Das ist jetzt erstmal ziemlich undifferenzierte Beatmung, aber mit dieser Beatmung schafft ihr es erstmal, sage ich mal, die erste halbe Stunde zu überbrücken, bis Hilfe da ist, bis auch der Rufdienst aus Hintertupfing bei euch in der Klinik angekommen ist und ihr haltet den Patienten bis dahin am Leben. Wir werden das noch weiter fortsetzen, dann werden wir auch mal darüber sprechen, was wir machen, wenn die BGA sich in die eine oder in die andere Richtung entwickelt und wie man das dann weiter anstellen muss. Aber das jetzt erstmal fürs Erste zum Verdauen. Schickt uns Feedback, ob euch das zu basic ist, ob euch das schon zu kompliziert ist, ob wir das irgendwie noch besser erklären sollen, ob wir tolle Zeichnungen machen sollen, ob wir das vortanzen sollen.
Zeichnung im Podcast ist immer super. Für alle, die sich mit differenzierter Beatmung beschäftigen, sei nochmal gesagt, wir sind hier bewusst auf einige Beatmungsformen nicht eingegangen, um es nicht zu kompliziert zu machen. Natürlich wissen wir, dass es noch viel, viel mehr Beatmungsformen gibt, wie zum Beispiel Autoflow und so weiter, die wir auch sehr, sehr gerne nutzen. Ich glaube nur, das überfordert oder wir glauben, das überfordert.
Ja, und ein APRV zum Beispiel hat einfach in einem Basic-Beatmungspodcast nichts verloren.
Genau.
Gut. Ich glaube, das ist insgesamt erstmal alles. Es sind auch schon wieder 2:47 mittlerweile. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, fettes Respekt.
Genau. Zwei Kleinigkeiten noch. Die erste, wie immer, wenn es euch gefällt, was ihr hört, bewertet uns bei iTunes, folgt uns auf Spotify. Egal, ob es euch gefällt.
Instagram.
Twitter sind wir auch
vertreten. Telegram-Channel.
Aber gerade für den Podcast, für die Sichtbarkeit, wäre super, wenn ihr uns bei eurem Podcatcher also bewertet und auch einen Kommentar da lasst. Dann erscheinen wir höher. Erscheinen wir noch mehr Leuten. Die zweite Sache ist, weil die Diskussion mal aufkam, es gibt Tassen und T-Shirts mit unserem Aufdruck beim Cormac und Lehane Online-Shop, das ist so ein Spreadshirt-Shop von einem Kollegen aus Bremen, zu erwerben. Wir haben da keinen finanziellen Vorteil von, wenn ihr diese Sachen kauft. Wir freuen uns natürlich, aber wir verdienen jetzt nicht an jeder Tasse einen Euro oder so. Das heißt,
was sehr schade ist.
aber wenn ihr Sachen mit unserem Logo drauf haben wollt, die
könnt ihr da mal reinschauen.
Wir gerade kein Gewinnspiel machen, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen.
Genau, und wir freuen uns auch, wenn ihr euch eine Tasse kauft, wenn ihr euch irgendein Produkt wünscht. Zum Beispiel jetzt ist ja bald, also Reisesaison, ja, Reisebeschränkungen werden aufgehoben. Ich kann nur vorschlagen, die Pin-Up-Docs-Badehose oder den Pin-Up-Docs-Bikini.
Hendrik, wenn du zuhörst, Johannes hat große Ideen.
Große Ideen. Ich würde mir auch dann eine Badehose anziehen. Also
ja.
Die Stimme hinter dem Podcast in Badehose. Ja, jetzt wird es unrealistisch. Aber ich glaube, in diesem Sinne sollten wir jetzt hier beenden.
Genau. Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.